Ganz wichtig finde ich auch die Devise Heu vor Gras. Also ich finde das immer gut, wenn die Pferde, bevor sie angegrast werden, bevor ihnen Gras angeboten wird, nochmal Heu bekommen. Also entweder haben sie sowieso immer Heu zur Verfügung oder eben man guckt auf jeden Fall, dass die jetzt nicht vorher zu lange leer standen, weil die Verträglichkeit erhöht sich schon, indem man vorher einfach nochmal so ein bisschen strukturreiches Raufutter reicht und dann erst angrast, ist die Verträglichkeit schon erhöht gegenüber, wenn das zum Beispiel auf trockenen, auf nüchternen Magen gemacht wird. Dann schlingen die erstens viel mehr rein, speicheln vielleicht nicht so sorgfältig ein, kauen vielleicht ein bisschen weniger oder so, weil sie halt einfach versuchen, da jetzt so schnell wie möglich viel reinzumampfen. Und da kann das einfach so ein bisschen schon mal den ersten Hunger, das erste Hungergefühl sättigen, wenn man vorher schon mal ein bisschen Heu hatte.
Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere oder schreib mir, wenn dich ein Thema interessiert oder wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Und mit ein bisschen Glück ist dann auch bald deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Mit Dr. Sandra Löckener.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich wette, jeder und jede, die jetzt zuhört, hat sich in der letzten Zeit schon mal irgendwie ganz kurz mit diesem Thema befasst und sich gefragt, alles klar, bin ich eigentlich gut aufgestellt? Habe ich eigentlich noch Fragen? Wie ist eigentlich das? Thema Weidemanagement beziehungsweise Angrasen. Und weil es immer wieder so ein interessantes Thema ist, weil man dadurch so viel Gesundheitsvorsorge betreiben kann, und das einfach auch eine ganz, ganz wichtige Phase für die Pferde im Jahr ist, fand ich es eine total gute Idee, da nochmal so ein paar Infos auf den Tisch zu packen. Und die Hörerin Barbara mit ihrem Schatz Sunny hat sich da ein paar super Fragen gestellt, die sie mir geschickt hat. Und deshalb habe ich mir gedacht, das sind doch vielleicht coole Fragen, die ich einfach mal für alle beantworten kann. Und von daher würde ich vorschlagen, wir starten mal mit diesen Fragen. Und danach starten wir alle in eine beschwerdefreie und gesunde Koppelzeit mit unseren Pferden.
Kann ich den Magen-Darm-Trakt meines Pferdes auf die Koppelsaison vorbereiten?
Das Allerbeste, was du tun kannst, um den Magen-Darm-Trakt auf die Koppelsaison gut vorzubereiten, ist langsames Angrasen. Also wirklich klein anfangen, klein steigern, früh genug anfangen. Das ist wirklich das Allerwichtigste, damit die Koppelsaison beschwerdefrei abläuft. Ich gehöre tatsächlich zu den Verfechtern, die wirklich schon recht früh im Jahr anfangen anzugrasen. Also es gibt ja auch Erfahrungswerte, dass es Sinn macht, dass man praktisch erst ein bisschen wartet, weil natürlich gerade das Frühjahrsgras ziemlich fruktanhaltig ist und deshalb gehen einige Pferdebesitzer so ein bisschen der Theorie nach, dass man eher erst ab Mai anfängt, die Pferde anzugrasen. Was ich da so ein bisschen als Problem sehe, erstens, wir haben natürlich im Mai unheimlich viel Blattmasse, ne? Wir haben dann schon einen hohen Aufwuchs, das heißt, die Pferde können sich halt innerhalb von kurzer Zeit schon ziemlich viel von der Masse reinspachteln. Das macht dann natürlich auch im Fruktangehalt der Gesamtration was aus. Dann ist es auch logistisch teilweise echt ein bisschen schwierig, wenn man da zum Beispiel an Gegebenheiten vom Stall einfach sich anpassen muss, dass die sagen, okay, ab Mai beginnt einfach die Koppelsaison und Pferd muss dann bereit sein, schon eine gewisse Zeit auf dem Gras zu sein. Und es macht natürlich dadurch auch die Koppelphase so ein bisschen kürzer, weil wir haben ja nur eine begrenzte Zeit im Jahr, wo wir die Pferde halt überhaupt auf die Koppel lassen können, wetterbedingt. Also zumindest ist es vielerorts so. Und wenn wir dann erst im Mai damit anfangen, dann haben wir die halt auch ein bisschen verkürzt für die Pferde. Also das heißt, dementsprechend gibt es für mich schon einige Gründe, die dafür sprechen, dass ich sage, ich fange eher sehr früh an, Und dann halt schon mit dem Bewusstsein, dass ich weiß, okay, im Frühjahr ist das Gras sehr fruktanhaltig und dementsprechend fange ich halt ganz langsam und ganz sorgfältig an. Also um mal so einen Beispielplan zu sagen, wenn man jetzt weiß, okay, ich gehe jetzt mal davon aus, was ist zum Beispiel ab Mai mein Ziel? Wie lange soll mein Pferd dann schon auf die Koppel gehen können? Und ich sage zum Beispiel, okay, weil es bei mir vom Stall her so vorgegeben ist, dass im Mai die Koppelsaison eröffnet wird, sollen die Pferde bis dahin eine Stunde auf die Koppel dürfen. Dann könnte man zum Beispiel das so machen, dass man sagt, man fängt 6 Wochen vorher an. Und dann würde man, damit man auf diese Stunde Anfang Mai kommt, ungefähr täglich 1 bis 1,5 Minuten steigern. Und das kann man mal so als Grundgerüst nehmen. Und wenn man jetzt sagt, ich bin vielleicht mal einen Tag nicht da, dann steigere ich halt vielleicht eben dementsprechend 1,5 Minuten. Oder ich bin vielleicht grundsätzlich, habe ich nur die Möglichkeit, 4-mal in der Woche grasen zu gehen, dann steigere ich dementsprechend halt auch vielleicht um 1,5 Minuten oder sowas. Aber das wäre so ein Grundgerüst, von dem ausgehend man dann nicht Anfang Mai dasteht und sich denkt, Mist, jetzt muss der morgen eine Stunde auf die Koppel und der ist aber jetzt erst 15 Minuten angegrast, sondern wo man sich halt rechtzeitig immer so ein bisschen so eine Wochenübersicht machen kann, wie man da loslegt. Meiner Erfahrung nach vertragen es die meisten Pferde gut, wenn man so mit 10 Minuten Graszeit startet. Es gibt so ganz einzelne Kandidaten, die wirklich so stoffwechselproblematisch sind, dass man da sogar noch mit geringeren Zeiten starten muss. Von daher kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass das bei jedem Pferd super klappt. Aber ich sage jetzt mal, wenn keine besonderen Stoffwechselprobleme bekannt sind, dann ist eigentlich so mit 10 Minuten Angrasen zu starten für gewöhnlich sehr gut verträglich. Und jetzt abgesehen eben von diesem sehr langsamen Angrasen, also wirklich dieser Umstellung über mehrere Wochen des Darmmilieus auf die neue Situation, gibt es schon noch ein paar natürliche Wirkstoffe, die man zum Beispiel zufüttern kann, welche einfach die Umstellung des Mikrobioms erleichtern können, die Peristaltik ein bisschen ausgleichen können, ja, so in die Richtung. Das Erste, was mir da einfällt, ist so ein bisschen eine interessante Sache, weil ich kann mir das biologisch nicht 100%ig erklären, warum das Mikrobiom davon profitiert. Es gibt aber in mehreren Studien Hinweise darauf, dass es so ist. Und zwar ist es so der Bereich der Hefen, also vor allem die Lebendhefe und die MOS, das sind die Mannan-Oligosaccharide. Da gibt's einfach Hinweise drauf, dass manchen Pferden das sehr, sehr gut hilft, in dieser Umstellungsphase solche Hefeprodukte zuzufüttern und die Pferde dann einfach weniger an Blähungen, also sprich an Aufgasung, an Fehlgärung leiden. Wie gesagt, ich habe auch schon diese Beobachtung selbst gemacht, kann mir aber nicht 100%ig erklären, warum das eigentlich so ist. Weil ich denke mir so, ja okay, das ist irgendwie Futter, um es manchen Mikroorganismen zu erleichtern, sich anzusiedeln. Die kriegen aber jetzt ja sowieso ein neues Futter. Da sollen sich ja dann auch genau die entwickeln, die eben dafür relevant sind zur Verdauung. Also ja, ich bin ganz ehrlich, ich kann es mir nicht 100% erklären. Falls irgendjemand gerade sagt, doch, da habe ich eine Erklärung dafür, wäre ich super dran interessiert. Aber trotzdem möchte ich einfach diese Beobachtung und auch diesen Hinweis aus Studien gerne mit euch teilen. Dann, was auf jeden Fall eine gute Unterstützung ist, sind Flohsamenschalen. Flohsamenschalen wirken generell so ein bisschen peristaltik ausgleichend oder halt einfach so ein bisschen peristaltik ausbalancierend. Und mit der Peristaltikänderung, da haben schon manche Pferde mal so ein bisschen in dieser Kostumstellung ein Thema. Und von daher kann das schon eine Überlegung sein, zu sagen, okay, man füttert ein bisschen Flohsamenschalen zu, um einfach da so einen sanften Druck auf die Darmwände zu bringen, der einfach die Peristaltik erleichtern kann. Das Gleiche könnten auch Leinsamen machen. Ich finde ein bisschen weniger ausgeprägt, aber Leinsamen haben dafür noch zusätzlich den Vorteil, dass sie halt sehr wertvolle Omega-3-Fettsäuren enthalten. Das heißt, die wirken auch tendenziell entzündungshemmend. Und wenn man jetzt so Probleme bekommt in der Futterumstellung mit so Dysbiosen oder sowas, die können auch einfach Entzündungen an den Darmwänden machen. Und von daher gibt es da manche Pferde, die da auch mal davon profitieren können, Leinsamen zuzufüttern. Ansonsten würde mir noch das Traubenkernmehl einfallen. Das Traubenkernmehl ist sehr reich an Antioxidantien und ist praktisch dazu da, dass es die Ja, das ist praktisch vor, also die Darmzellen vor Zellschäden durch so ein bisschen Stoffwechselstress schützen kann. Das heißt, gerade eben in so einer Umstellung, wenn es da so ein bisschen Stoffwechselstress gibt, kann einfach so ein Radikalfänger, so ein Wirkstoff mit vielen Antioxidantien drin, kann dann eben helfen vor diesen Zellschäden. Also wenn man irgendwie sagt, man möchte da zusätzlich zu dem, das natürlich oberste Priorität hat, dass man ganz langsam angrast, noch ein bisschen was unterstützend machen, dann wären das auf jeden Fall so natürliche Inhaltsstoffe, die man da anwenden könnte. Und wenn ihr sagt, ihr hättet da gerne irgendwie ein Produkt, wo das alles enthalten ist, was man dann einfach so als Mesh anrühren, aufquellen lassen kann, ein bisschen mit Heukops mischen kann oder so und da unterstützend geben kann, dann kann ich euch gerne auch einmal in den Shownotes das Darmpower verlinken. Und das hat auf jeden Fall schon in der Vergangenheit einigen Pferden da so ein bisschen geholfen, diese Umstellung gut durchzumachen.
Werbung. Keine Sorge, wir stören nur ganz kurz, denn wir sind auch Fans von Sandra und ihrem Podcast Vom Kranken zum gesunden Pferd und wir wollen auch weiter hören. Aber wenn du durch bist mit der Folge, dann würden wir uns freuen, wenn du bei uns mal reinhörst, der Pferdepodcast mit Jenny und mir. Es geht um Themen, die Pferdeleute bewegen. Und Jenny, es gibt einen roten Faden.
Genau, das ist mein Haflinger AC/DC, den wir vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck begleiten.
Wie läuft's im Training? Was klappt gut? Wo gibt's Rückschläge? Und was machen die anderen beiden Flitzpiepen aus der Herde? Der manchmal leichtdösige Klecks und Nesthäkchen Benny und den Rentner Globus, den gibt's auch noch. Jede Menge spannende Geschichten. Hör gerne rein, der Pferdepodcast.
Und jetzt geht's weiter mit Sandra.
Wie kann ich während der Umstellphase mein Pferd am besten unterstützen?
Andere Maßnahmen, um sein Pferd während dieser Umstellungsphase zu unterstützen, können zum Beispiel sein Bewegung im Schritt. Also gerade nach der Aufnahme von Gras hilft es auch den Pferden sehr, die Peristaltik so ein bisschen auszugleichen, indem sie einfach im Schritt bewegt werden. Also dieses ganz gleichmäßige Schaukeln vom Brustkorb, was bei der Schrittbewegung stattfindet. Das ist auch ganz wichtig für den Darm, um so ein bisschen die Peristaltik in Gang zu halten. Kann einfach helfen, den Futterbrei gut zu transportieren, gut einzubetten in vielleicht das, was vorher gefüttert wurde. Da komme ich dann gleich noch drauf. Und kann auch helfen, zum Beispiel, falls irgendwelche Fehlgärungen stattfinden, irgendwelche überschüssigen Gase gebildet werden, diese auch schon mal so ein bisschen zu lösen und schon mal so ein bisschen loszuwerden. Also Bewegung im Schritt kann da dem Pferd helfen, wenn man auch das Gefühl hat, man konnte es jetzt irgendwie überhaupt nicht abwenden und das Pferd hat sich an Gras ein bisschen überfressen, dann wäre das auch auf jeden Fall eine erste Maßnahme, das Pferd einfach so ein bisschen sanft im Schritt zu bewegen. Ganz wichtig finde ich auch die Devise Heu vor Gras. Also ich finde das immer gut, wenn die Pferde, bevor sie angegrast werden, bevor ihnen Gras angeboten wird, nochmal Heu bekommen. Also entweder haben sie sowieso immer Heu zur Verfügung oder eben man guckt auf jeden Fall, dass die jetzt nicht vorher zu lange leer standen, weil die Verträglichkeit erhöht sich schon, indem man vorher einfach nochmal so ein bisschen strukturreiches Raufutter reicht und dann erst angrast, ist die Verträglichkeit schon erhöht gegenüber, wenn das zum Beispiel auf nüchternen Magen gemacht wird. Dann schlingen die erstens viel mehr rein, speicheln vielleicht nicht so sorgfältig ein, kauen vielleicht ein bisschen weniger oder so, weil sie halt einfach versuchen, da jetzt so schnell wie möglich viel reinzumampfen. Und da kann das einfach ja so ein bisschen schon mal das erste Hungergefühl sättigen, wenn man vorher schon mal ein bisschen Heu hatte. Dann ganz wichtig finde ich auch das Thema kein Stress fürs Immunsystem während dieser Phase. Also der Darm hat da schon echt einfach zu tun, sich umzustellen. Das ist natürlich total unterschiedlich, ob der jetzt nur teilweise sich umstellt, also ob das Gras praktisch nur eine Ergänzung zum Speiseplan ist oder manche Pferde, die werden ja auch komplett umgestellt, dass sie dann im Sommer nur Gras fressen. Also von daher, damit einfach der Darm und das Immunsystem, das ja auch zum Teil im Darm seinen Sitz hat, da gut in Schuss bleiben, lohnt sich das auf jeden Fall zu sagen, man plant mal in dieser Zeit keine stressigen Events. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist das Thema Insektenschutz. Also sobald wir uns mit dem Pferd aufs Gras begeben, müssen wir auch davon ausgehen, dass da halt eine höhere Insektendichte ist, als jetzt vielleicht in einer Box oder auf einem befestigten Paddock vom Offenstall oder irgendwie so. Das heißt, ich würde da auch sofort damit anfangen, die Pferde vor Insekten zu schützen. dass es gar nicht erst zu irgendwelchen Reaktionen kommt, dass einfach auch dadurch das Immunsystem keinem erhöhten Stress ausgesetzt ist. Deshalb finde ich Insektenschutz auch ein ganz wichtiges Thema, was man sofort mit dem Angrasen auch ein bisschen im Blick haben sollte.
Ab wann kann ich mit dem Angrasen beginnen?
Das habe ich vorhin schon ein bisschen verraten, dass ich so ein Frühangraser bin. Also ich fange gerne im März schon an und mache dann lieber eben langsam, aber stelle dadurch natürlich meinen Pferden auch direkt schon wertvolle Nährstoffe aus dem Gras oder aus dem Frischfutter halt zur Verfügung. Wichtig eben, auf die hohen Zuckerwerte achten, denn zu dieser Jahreszeit kann es schon gut sein, dass die Zuckerwerte im Gras da recht hoch sind. Das heißt, was man jetzt vielleicht nicht so machen sollte, ist, dass man im März anfängt und dann innerhalb von kurzer Zeit sein Pferd angrast, sondern im März angrasen ist wirklich dafür geeignet, dass man sich dann schön lange Zeit lässt.
Mein Pferd hat Stoffwechselprobleme. Wie kann ich die Zeiten beim Angrasen besonders schonend aufbauen?
Bei Pferden mit Stoffwechselproblemen würde ich immer auch so ein bisschen meine Planung davon ausgehend machen, was ist mein Endziel? Weil es kann ja zum Beispiel sein, dass mein Endziel ist, dass mein Pferd eine Stunde am Tag mit den Kumpels einfach mit rausgehen kann. Mein Endziel kann aber auch sein, dass das Pferd den ganzen Tag auf der Koppel ist und dafür zum Beispiel einen Weidemaulkorb trägt. Und also ja, das Endziel kann ja völlig unterschiedlich sein und davon ausgehend würde ich dann so ein bisschen definieren, was sind meine Schritte auf dem Weg dorthin. Also beispielsweise, wenn ich weiß, das wird bei mir im Stall logistisch nicht anders möglich sein und es ist auch vertretbar für mein Pferd, dass ich das Pferd den ganzen Tag mit Weidezugang lasse im Sommer, aber eben unter der Prämisse oder unter der Devise, dass es halt einen Weidemaulkorb trägt, dann wäre das zum Beispiel sinnvoll, auch das Angrasen gleich damit zu machen. Dass man halt das Pferd einfach langsam auch daran gewöhnen kann, dass es vielleicht auch einfach eine positive Erwartungshaltung hat mit diesem Genusszügler, dass es halt nicht denkt so, ah oh nee, jetzt kommt der Weidemaulkorb, dann kriege ich viel weniger Gras, sondern wenn es halt von Anfang an damit angegrast wird, dann denkt es halt, oh geil, jetzt kommt der Weidemaulkorb, jetzt geht's grasen. Das ist halt ein Riesenunterschied für die Psyche des Pferdes, ne? Deshalb finde ich es immer fast ein bisschen fies, wenn man jetzt sagt, okay, man geht am Anfang an grasen, und die haben erstmal keinen Weidemaulkorb und irgendwann sagt man dann so, ach übrigens, jetzt gibt's einen Weidemaulkorb, weil dann bemerken die halt den Unterschied im negativen Sinne. Während wenn man grundsätzlich sagt, man verknüpft eben das Thema Grasen mit Weidemaulkorb, finden sie es meiner Erfahrung nach geil genug, praktisch ein paar Minuten mit Weidemaulkorb grasen zu gehen, weil es ist ja trotzdem cool. Ne? Aber wenn man halt schon mal die Erfahrung hatte, ohne Weidemaulkorb zu grasen, dann ist es halt doch uncooler mit Weidemaulkorb. Und deshalb kann man da viel für die Erwartungshaltung und für die Empfindung diesem Hilfsmittel sozusagen gegenüber machen, wenn man das schon gleich in der Angrasphase einplant. Grundsätzlich ist es ja immer so ein volles Diskussionsthema, was ist da jetzt die beste Strategie für stoffwechselgefährdete Pferde oder stoffwechselempfindliche Pferde oder wie auch immer. Sollte man vielleicht die Koppelzeit begrenzen? Sollte man vielleicht den Raum begrenzen, den die abgrasen können? Oder sollte man gucken, zu welcher Tages-Nachtzeit und so weiter die rausgehen? Alles kann unter bestimmten Aspekten mal sinnvoll sein. Ich muss echt sagen, ich habe eigentlich die beste Erfahrung gemacht mit dem Genusszügler, weil das ist auch der gleiche Grund, warum ich bei diesen Pferden so unheimlich auf Slow-Feeding-Systeme stehe. Die haben halt einfach dadurch eine deutlich längere Möglichkeit, langsam Futter aufzunehmen und stopfen sich nicht so viel auf einmal rein. Also das Problem ist zum Beispiel, wenn man jetzt die Weidezeit begrenzt, also wenn man jetzt sagt, ja okay, normalerweise könnten Pferde vielleicht irgendwie 4 Stunden auf die Koppel, mein Pferd ist aber halt total EMS-gefährdet oder irgendwie so und deshalb geht's nur 1 Stunde raus. Da gibt es inzwischen viele Untersuchungen dazu, die zeigen, dass Pferde die Futteraufnahme um ein Vierfaches erhöhen können, wenn sie wissen, dass es jetzt zeitlich begrenzt ist. Das heißt, die können innerhalb von einer Stunde genauso viel reinspachteln, wie sie normalerweise in 4 Stunden reinspachteln würden. Und deshalb finde ich es tatsächlich die viel schönere Variante. Das Pferd kann 4 Stunden, hat es die Möglichkeit, vielleicht Gras zu fressen und dadurch aber halt und dafür aber einfach langsamer. Klar, das ist wichtig, dass man genau ausprobiert, dass das Pferd mit diesem Genusszügler halt keine negativen Erlebnisse hat und keinen Stress hat. Ne? Man muss vielleicht ein bisschen probieren, welches Modell da geeignet ist. Dann muss man auch gucken, wie hält das am besten. Also einfach halt rechtzeitig ausprobieren, was braucht mein Pferd da, welche Varianten sind gut, was muss ich an dem Gerät vielleicht nochmal verändern, muss ich vielleicht nochmal auf ein anderes Modell gehen. Das lohnt sich echt, das rechtzeitig zu machen. Und dann habe ich das in der Vergangenheit als super cooles Hilfsmittel kennengelernt für die Pferde, was zu einem sehr, sehr gleichmäßigen, harmonischen Weidegang verhelfen kann, auch eben für stoffwechselempfindliche Pferde. Und mit dem Begrenzen der Weidezeit ist es auch genauso wie mit dem Begrenzen des Platzes. Das ist dann auch oft so, wenn die genau wissen, wir kriegen jetzt heute wieder einen Streifen zugeteilt, parken die halt einfach da drauf und fressen im Umkreis irgendwie alles ab. Das heißt, es ist halt für den gesamten Organismus viel besser, wenn die einfach über eine größere Fläche immer wieder ein Stückchen gehen, stehen, bisschen grasen und dann wieder ein Stückchen schlendern. Dann wieder stehen, wieder grasen, wieder ein bisschen gucken, was ist hier für ein Kräuterchen, was ist da für eine Blume, welche will ich vielleicht auch stehen lassen, welche will ich gar nicht essen und so. Ja, also kann also wirklich ein totaler Vorteil sein. Und von daher eben rechtzeitig die Strategie überlegen und ich würde immer von dem Endziel ausgehend überlegen, wie ist dann die Strategie davor.
Was muss beachtet werden, um beim Angrasen den Fructangehalt möglichst gering zu halten?
Jetzt wird es ein bisschen komplex und es wird jetzt auch meistens so ein bisschen viel, sich das zu merken. Und wer jetzt gerade irgendwie hektisch denkt, so, oh, jetzt brauche ich irgendwie einen Stift und einen Zettel, das kann ich mir niemals merken, dem kann ich sagen, ich kann euch total gerne eine Zusammenfassung machen von diesen Aspekten, weil manchmal ist es wirklich super, man hat das einfach im Stall dabei oder pinnt sich sogar an seinen Schrank dran oder an die Pferdebox oder keine Ahnung was und kann einfach immer mal kurz nachgucken und gucken, okay, wie ist heute die Situation? Bin ich heute eher auf Steigern aus oder bleibe ich heute vielleicht eher bei einer kleinen Steigerung? Das kann da total helfen und deshalb mache ich euch da ganz gerne eine Zusammenfassung, eine Art Checkliste und würde euch die dann in den Shownotes verlinken, dann braucht ihr jetzt nicht mitschreiben. Also der Fructangehalt ist tendenziell möglichst gering, wenn wir zum Beispiel eine moderate Bodenfeuchtigkeit haben. Also umgekehrt, Trockenheit zum Beispiel kann die Pflanze stressen, weshalb moderate Bodenfeuchtigkeit super ist, weil einfach da Pflanzenwachstum ist, die Pflanze ist nicht gestresst. Das heißt, die macht Photosynthese und wandelt das gebildete Fructan einfach in Wachstum um. Im besten Fall hängt noch von anderen Faktoren ab, kommen wir gleich noch zu, aber moderate Bodenfeuchtigkeit ist da schon mal ein super Pluspunkt für tendenziell geringe Zuckerwerte. Weiterer Faktor ist zum Beispiel ähnliche Temperaturen tags und nachts. Also wenig Schwankungen zwischen tags und nachts. Das liegt auch daran, dass wenn jetzt beispielsweise die Temperaturen nachts viel kühler sind als tagsüber und tagsüber sind sie aber hoch genug, dass viel Photosynthese gemacht wird, dann findet da über Nacht auch nicht so viel Abbau statt in der Pflanze. Und das heißt, ich habe einfach auch die Zuckerwerte da drin gespeichert. Dementsprechend ist meistens morgens, wenn die Pflanze noch wenig Sonne hat, sind tendenziell die Zuckerwerte im Gras geringer, weil normalerweise, also im Idealfall für die Pflanze, also wenn der Tag gut gelaufen ist für die Pflanze, dann ist es so, die Pflanze hatte tagsüber Sonne, hat also Photosynthese produziert, also hat Photosynthese gemacht, hat Zucker produziert und über Nacht wird dieser gespeicherte Zucker abgebaut. Und dementsprechend habe ich dann morgens, bis die Pflanze wieder die Sonne zur Verfügung hat und wieder mit der Photosynthese startet, um neuen Zucker zu bilden, habe ich dann eben noch möglichst geringe Zuckerwerte im Gras. Also deshalb morgens, bevor so viel Sonneneinstrahlung ist, sind die Werte auch tendenziell geringer. Also sprich, nach relativ warmen Nächten früh morgens angrasen wäre der Holy Shit sozusagen. Fällt mir noch was ein? Ah ja, klar, Bewölkung, weil wir haben ja schon gesagt, ne, wenn der Tag super läuft, dann haben wir Sonne, die Pflanze macht Photosynthese, produziert Zucker und speichert den. Dementsprechend, wenn wir keine Sonne haben, dann ist die Photosyntheserate einfach geringer. Also bei Bewölkung haben wir auch ein bisschen niedrigere Werte als bei Sonne. Was sich auch noch positiv auswirkt, ist, wenn die Pflanze ausreichend nährstoffversorgt ist. Also wenn sie nämlich alle Nährstoffe zur Verfügung hat, dann nimmt sie praktisch so ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, nimmt ihren Zucker, den sie aus der Photosynthese produziert hat und wandelt das Ganze richtig schön in Aufwuchs um. Und dementsprechend ist der gespeicherte Zucker dann schön verbraucht. Wenn sie aber jetzt eben im Umkehrschluss einen Nährstoffmangel hat, dann fehlt ihr halt da was und sie kann dann auch den Zucker nicht so verbrauchen, weil sie das nicht so sehr ins Wachstum schieben kann. Und auch alles, was praktisch die Pflanze stresst, führt eben dazu, dass sie einfach nicht so auf Wachstum ausgelegt ist. Also das kann zum Beispiel eine Überweidung sein. Eine Überweidung macht einfach Stress am Grashalm und führt dann auch dazu, dass die Pflanze denkt, okay, uns stehen schlimme Zeiten bevor, wir müssen hier vermehrt Zucker einlagern. Auch eben die Trockenheit habe ich vorhin schon erwähnt. Also dementsprechend ist ein ausgewogen gedüngtes oder sagen wir mal bedarfsdeckend gedüngtes Gras nutzt halt einfach den Zucker für ihr Wachstum und hat dementsprechend weniger gespeichert und tendenziell geringere Zuckerwerte. Dann kommt es natürlich auch auf die Pflanzenart an. Also manche Pflanzen neigen einfach dazu, mehr Zucker einzulagern als andere. Also da kann man auch ein bisschen gucken, wo grase ich mein Pferd an oder was steht dann auch im Endeffekt auf der Weide. Ne? Was bringt jetzt mein Pferd ja auch nichts, wenn ich es immer super fruktanarm angrase und danach muss es dann irgendwie eine Stunde auf so einer riesen Zuckerbombenweide stehen. Also auch da ein bisschen immer dran denken, angrasen ist praktisch die Vorbereitung auf das reale Leben, was dann folgt danach. Also das muss immer, wir müssen uns immer das Endziel angucken und davon unseren Angrasplan abhängig machen. Genau, dann Umkehr, also jetzt haben wir darüber geredet, was macht alles so geringe Zuckerwerte, dementsprechend hohe Zuckerwerte haben wir eher bei gestresstem Gras, haben wir eher bei unterschiedlichen Temperaturen, also gerade wenn die Temperaturen unter 10 Grad nachts fallen und tagsüber aber hoch sind und dann noch viel Sonne scheint tagsüber, da lagert die Pflanze richtig viel Zucker ein. Wenn sie dann noch vielleicht einen Nährstoffmangel hat, oh mein Gott, ja, dann ist sie gestresst und aufs Schlimmste vorbereitet, lagert Zucker ein und kann es nicht ins Wachstum schieben. Und da müssen wir dann echt ein bisschen aufpassen mit dem Angrasen. Ja, ansonsten sind natürlich dann halt so am Nachmittag die Zuckerwerte besonders hoch im Gras. Wenn eben es schön sonnig war, die Pflanze hat Photosynthese betrieben, dann ist das der Punkt, wo dann viel vom Tag gespeichert ist. Und dann geht's erst abends, wenn die Sonne untergeht eben oder wenn die Sonneneinstrahlung geringer wird, geht's los in den Verbrauch. Das heißt, um diese Zeit sind dementsprechend die Werte recht hoch. Ja, ich glaube, das waren so ein bisschen die Punkte. Also keine Panik. Ich mache eine schöne Checkliste, eine schöne Übersicht. Da habt ihr dann diese Aspekte nochmal alle ein bisschen griffbereit.
Da mein Pferd bedampftes Heu bekommt, füttere ich Aminosäuren zu. Wie muss ich diese Zugabe anpassen?
Mit den Aminosäuren ist es so, ja, Gras hat tendenziell, enthält es mehr Protein als Heu. Und jetzt kommt es total darauf an, was haben wir vor für das Pferd? Also ist es ohnehin so geplant, dass wenn unser Pferd Gras zusätzlich frisst, weil Gras ja auch für gewöhnlich einen höheren Zuckergehalt hat als Heu, ist es dann so, dass wir dementsprechend runtergehen mit der Heuration, weil dann wäre es zum Beispiel möglich, dass wir im Endeffekt halt einfach genau den gleichen Proteingehalt in der Ration haben, nur das Pferd nimmt insgesamt weniger Futter auf. Wenn es aber so ist, dass wir vielleicht ein sehr schwerfutteriges Pferd haben, und sagen, nix da, da gehen wir gar nicht runter mit der Heuration. Wir sind froh, wenn der mal irgendwie ein bisschen mehr Substanz bekommt oder so und ein paar mehr Kalorien aufnimmt. Dann wird dieses Pferd praktisch sowohl mehr Zucker, was es dann offensichtlich auch verträgt und auch erwünscht ist, und auch mehr Protein auf. Ja, also das heißt, da kann es dann zum Beispiel sein, dass es Sinn macht, wenn dieses Pferd vorher recht gut mit einem Aminosäurefutter versorgt wurde, kann es zum Beispiel Sinn machen, dass man bei größeren Grasmengen, die dann zusätzlich gegessen werden zum Heu, dass man dann eben nochmal überprüft, dass man vielleicht mit der Aminosäurezufütterung runtergeht oder vielleicht sogar sich das über diese Phase ganz sparen kann. Also dementsprechend hängt diese Frage total davon ab, wie wird denn dann unsere Bilanz eigentlich aussehen mit dem Gras? Und man kann eben gar nicht allgemein sagen, ja, in dem Moment, wo du deinem Pferd Gras fütterst, solltest du jetzt irgendwie mehr Aminosäuren, weniger Aminosäuren, keine Ahnung was zufüttern. Also mehr ist schon mal eigentlich unrealistisch, aber eben weniger ist gleichermaßen realistisch wie gleichbleibend und hängt davon ab, wie dann die Gesamtration gestaltet ist. Also das kann man sich so nach diesen Aspekten dann überlegen und im Zweifelsfall einfach den Rationsberater des Vertrauens einmal drüber gucken lassen, ob da eine Anpassung notwendig ist.
Mein Pferd war aufgrund seiner Atemwegserkrankung 2 Jahre nicht mehr auf der Koppel. Hast du hier vielleicht noch besondere Tipps fürs Angrasen?
Für Asthmatis habe ich noch 2 ganz besondere Tipps zur Anweidezeit. Das eine ist eigentlich auch ein Tipp, den ich grundsätzlich für alle Pferde habe. Nur ich bin noch ein bisschen hysterischer bei Asthmatis. Und zwar das Thema Insektenschutz. Also wir haben schon relativ oft die Kombination, dass Pferde, die Asthma haben, auch eine Unverträglichkeit oder Überempfindlichkeit oder Allergie gegenüber Insekten haben. Und dementsprechend kann sich das auch gegenseitig summieren. Und wir wollen das auf gar keinen Fall, dass uns die Weidezeit da einen Strich durch unsere schöne beschwerdefreie Rechnung macht. Dementsprechend Insektenschutz ganz, ganz wichtig für diese Pferde, damit wir die da das Immunsystem nicht belasten, weil es permanent irgendwie Insektenstiche abheilen muss und irgendwelche Toxine aus Insektenspucke abtransportieren muss und so. Also wirklich, naja, ich habe es jetzt schon ausreichend gesagt, glaube ich. Insektenschutz finde ich wichtig. Und das Zweite, was man denen Gutes tun kann, ist, man könnte denen die Nüstern säubern nach dem Angrasen. Weil je nachdem, was da gerade im Gras so unterwegs ist, an Pollen oder an kleinen Bewohnern oder an allem Möglichen, was da so ausgeschieden und abgegeben wird im Gras, kann sich das mal so ein bisschen in die Nüstern reinhängen und wird dann praktisch noch eine ganze Zeit nach dem Angrasen weiterhin so peu à peu eingeatmet. Und deshalb kann das manchmal helfen, die Nüsternfläche sozusagen zu reinigen. Und jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Punkt. Mit reinigen meine ich nicht Febreze reinsprühen oder irgendwie klar hier, wie heißt es, Fensterreiniger oder sonst was. Auch nicht mit irgendwelchen Babytüchern, die total parfümiert sind, da drin rumrubbeln oder irgendwie sowas. Also diese Nüstern sind ganz, ganz sensibel. Und das ist super unangenehm für die Pferde, wenn sie da mit irgendwelchen Duftstoffen oder irgendwelchen Reinigungsmitteln oder sonst was konfrontiert werden. Deshalb wirklich einfach nur ein sauberes Tuch mit feucht machen und da einmal ganz sanft die Nüster ausputzen. Da sieht man dann teilweise auch schon, was dann in dem Tuch so hängt, was wir ansonsten in der Nüster hängen hätten und was das Pferd dann über Stunden noch weiter so ein bisschen einatmet. Von daher, das kann schon mal helfen, damit das Erlebnis sozusagen auf den Grasgenuss begrenzt bleibt. Ach so, ja, und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Also es ist bei Asthmapferden teilweise so, dass die wirklich mal vorübergehend eine Koppel nicht so packen. Also dass man da sagt, okay, dass die mal 1-2 Saisons nicht gut mit einer Koppel, mit Koppelgang klarkommen, kann in der Therapie schon mal der Fall sein. Heißt aber nicht, oh mein Gott, mein Pferd darf nie wieder im Leben auf die Koppel. Also tatsächlich ist es schon bei den meisten so, dass die dann nach erfolgreicher Therapie und einfach ausreichender Toleranzphase wieder die Koppel vertragen. Also es gibt nur ganz wenige, die wirklich langfristig da irgendwas nicht dran vertragen. Also von daher keine Panik, wenn das vielleicht während der Therapie der Fall ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut möglich, dass man die dann eben wieder ans Gras gewöhnen kann und das alles ganz reibungslos abläuft und das Pferd trotzdem beschwerdefrei bleibt. Was mich jetzt im Nachgang zu dieser Folge noch interessieren würde, ist, wie sieht's bei euch eigentlich aus? Habt ihr schon angefangen anzugrasen? Habt ihr es vor? Habt ihr schon einen guten Plan? Werdet ihr euch jetzt einen guten Plan machen? Also schreibt gerne mal in die Kommentare, wo ihr gerade steht an dem Punkt Angrasen, was bei euch auch geplant ist für dieses Jahr. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte heute schon mal ein paar wichtige Fragen beantworten. Und wie das jetzt unsere Hörerin Barbara gemacht hat, dürft ihr mir natürlich auch Fragen stellen, wenn ihr sagt, boah, da kreisen gerade meine Gedanken total drum und das wäre vielleicht eine spannende Frage für eine Podcast-Folge. Dann lasst es mich gerne wissen, weil ihr habt jetzt bestimmt schon ein paar Mal mitbekommen, dass es manchmal dann echt Themen sind, die für alle interessant sind. Und von daher gerne her damit und dann machen wir eine spannende Folge draus. Ich wünsche euch jetzt alles Gute fürs Angrasen und genießt es. Es blühen schon die ersten Blümchen. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Es wird super. Tschüssi.